Hallo und herzlich willkommen zu dem Microsoft Virtual Academy Kurs zu den Grundlagen der Windows Store App Entwicklung mit C# und XAML. Mein Name ist Laurie Ritter und ich bin ein Technical Evangelist bei Microsoft Deutschland. Ich beschäftige mich mit Themen rund um die App-Entwicklung für Windows und Windows Phone. Ich bin Amerikanerin und arbeite seit 2007 bei Microsoft Deutschland. Mein Twitter-Handle ist Lolog und Sie können meine Blog-Einträge und Videos auf meinem MSDN-Blog oder auf Channel 9 finden. Dieser MVA-Kurs hat 6 Module und ich werde den folgenden Themen darin abdecken. Im Modul 1 geht es um Windows-Designsprache und Windows-Plattform-Funktionen. In Modul 2 werde ich über XAML Basics und Layout-Steuerelemente reden. In Modul 3 wird Datenbindung und Ressourcenmanagement abgedeckt werden. In Modul 4 geht es um Contracts, so konkret die Suche, Teilen und Einstellungen Contracts. Und in Modul 5 gibt es die Themen Live-Kacheln und Benachrichtigungen. Und in Modul 6 Datenzugriff, Strategien und App Store Veröffentlichung. So, diesen Kurs habe ich gemacht als Prüfungsvorbereitung für Entwickler, die Prüfung 70484 machen wollen. Das ist die Essentials of Developing Windows Store Apps using C#. Und es ist konzipiert für Entwickler oder erfahrene Entwickler mit Grundkenntnissen in C# und XAML. So, leider können nicht alle Themen von dieser Prüfung in diesem MVA-Kurs abgedeckt werden, aber meine Hoffnung ist, dass viele oder die meisten von den wichtigsten Konzepte und Themen dabei sind. So, aber wenn Sie keine Prüfung machen wollen, ist es auch kein Problem. Ich hoffe, Sie werden auch viel von diesem Kurs profitieren und hilfreiche Informationen rund um Windows Store App-Entwicklung lernen. Die Prüfung 70484 ist ein Teil von der MCSD Windows Store Apps using C# Zertifizierung und eine vorbereitende Prüfung dafür ist die Prüfung 70483 Programming in C#, wenn Sie es noch nicht kennen. So, dann fangen wir einfach mal an mit dem ersten Modul, so Windows Design Sprache und Windows Plattform Funktionen. Ich werde ein bisschen mehr über die Windows-Design-Sprache reden, um die Design-Prinzipien. Und natürlich gibt es viele, viele, viele Windows-Plattform-Funktionen, aber in diesem Modul werde ich über Navigation, App-Leisten und App-Lebenszyklus reden. Bevor wir fangen an zu entwickeln, müssen wir erstmal planen. Wir nehmen ein Stück Papier, benutzen Online-Tools oder ein Whiteboard, um unsere App zu konzipieren und zu entwerfen. Aber wir müssen nicht bei Null anfangen, weil mit Windows 8 gibt es einige Richtlinien und Anleitungen, um Entwickler und Designers mit App-Design zu unterstützen. Microsoft hat auch eine Designsprache, die eine Grundlage für optimales Design bietet und damit erleichtert die Erstellung von Windows Store Apps. Die Microsoft Designsprache ist basiert auf den Designprinzipien von dem Schweizer Typografiestil und ist von Ausschilderungssystemen an Verkehrsknotenpunkten inspiriert worden. Mit der Microsoft Designsprache stehen die Inhalte im Vordergrund. Sie sollten die Oberfläche Ihrer App nicht mit Steuerelementen überfluten, sondern mehr Wert darauf legen, dass der Inhalt optimal dargestellt wird und für sich spricht. Als Teil von der Designsprache gibt es Designprinzipien, die man hier sieht. Auf Prinzipien basierende Designs führen zu Oberflächen, die Benutzer mögen und gern nutzen. Deshalb bei der Gestaltung sollten Sie auf diese Designprinzipien beachten. Seien Sie stolz auf Ihre gute Arbeit, weniger ist oft mehr, schnell und flüssig, wirklich digital und gemeinsam gewinnen. Das erste Prinzip, seien Sie stolz auf Ihre gute Arbeit. Dieses Prinzip geht darum, dass Sie Zeit, Energie und Leidenschaft auch in die kleinsten Details investieren sollte. Es geht um das Entwerfen von Oberflächen und Umgebungen, die sich durch Vollständigkeit und hohe Qualität auszeichnen. So von perfekt, den Pixeln in einem Raster, über die Farbauswahl bis hin zu den Schriftarten. In diesem Bild hier sehen wir ein gutes Beispiel dafür. Das Windows-Team prüft jedes Layout für jede Fenstergröße, zu sehen, wie es aussieht und ob es funktioniert. Ob Vollbild oder kleiner wie 320 Pixel, sie schauen, dass jeder Pixel perfekt ist für jedes Layout. Ihre App sollte auch in jeder Größe und auf jedem Bildschirm und in jeder Ausrichtung richtig angezeigt werden und auch funktionieren. Hier ein paar wichtige Punkte mit diesem Prinzip, die man achten sollte. Arbeiten Sie sorgfältig an den Details. Machen Sie die Nutzung von Apps sicher und zuverlässig. Beachten Sie die Balance, Symmetry und Hierarchie. Passen Sie das Layout Ihrer App an das Raster an, das neue Layout für Apps. Machen Sie Ihre App für eine größtmögliche Benutzergruppe zugänglich, einschließlich Personen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen. Das nächste Prinzip ist weniger ist oft mehr. Und bei diesem Prinzip sollten Sie Ihre App ausschließlich auf die Kernfunktionen beschränken. Konzentrieren Sie sich auf den Inhalt und lassen Sie überflüssige Spielereien weg, damit auf dem Bildschirm nur die wirklich relevanten Elemente übrig bleiben. Aufgeräumte, immersive Benutzeroberflächen sollten die Regel sein und jedes Element auf dem Bildschirm muss für den Benutzer nützlich sein und einem eindeutigen Zweck dienen. Ein Beispiel dafür sind Render. Und mit Render meine ich den Charms Bar, die App-Leiste, die Navigationsleiste und so weiter. Render sind ein leistungsstarkes und ästhetisches Interaktionstool. Sie können Elemente von dem Canvas verschieben, wenn sie nicht direkt mit dem angezeigten Inhalt zusammenhängen. Zum Beispiel bei einer Musik-App könnten die Mediensteuerelemente wie Wiedergabe, Pause und Vorspülen in der unteren App-Leiste unterbringen. Diese Steuerelemente sind ausgeblendet, bis der Benutzer einen Lied auswählt und die Steuerelemente im Kontext relevant werden. Somit weniger ist oft mehr. Ja, seien Sie in einer Sache richtig gut, anstatt in viele Dinge mittelmäßig. Inhalt ist wichtiger als Spielereien. Seien Sie visuell fokussiert und direkt. Lassen Sie die Benutzer in die Dinge eintauchen, die sie mögen, und dann werden sie den Rest von selbst finden. Wecken Sie Vertrauen bei den Benutzern und vermeiden Sie Redundanz in Ihrer Benutzeroberfläche. Das nächste Prinzip ist schnell und flüssig. Und dieses Prinzip geht darum, dass Inhalte faszinierend und reaktionsschnell sind. Es stellt die Grundlage für ansprechende Animationen, Übergänge und Reaktionen dar, die die Oberfläche zum Leben erwecken und gern angenommen werden. Wenn Ihre App für ein Tablet oder ein Smartphone bestimmt ist, dann sollten Sie berücksichtigen, dass bei Apps für die Nutzung unterwegs einfache und schnelle Szenarien im Mittelpunkt stehen sollten. So, hier sehen wir den Bildcode für Windows 8. Und hier mit ein paar Gesten auf einem Bild kann ich auf meinen Rechner einloggen. Und damit haben wir ein schnelles und flüssiges Erlebnis auf dem Rechner, wenn wir einloggen. Und wenn man wirklich überlegt, das ist nicht trivial, es macht wirklich Authentifizierung hier. Das ist wirklich ein schönes Beispiel für schnell und flüssig. So, mit diesem Prinzip reagieren Sie schnell auf Benutzerinteraktionen und seien Sie für die nächste Interaktion bereit. Designen Sie für die Touch-Eingabe und direkte Interaktion. Begeistern Sie Ihre Benutzer durch Animationen und sorgen Sie für reibungslose Übergänge zwischen Abläufen. Das nächste Prinzip ist wirklich digital. Und bei diesem Prinzip geht es um die Innovationsmöglichkeiten der digitalen Welt. Anstatt, dass man wirklich diese Regeln und Eigenschaften der realen Welt auf die Designwelt anwendet. Wir wollen hier wirklich die einzigartigen Möglichkeiten des digitalen Mediums nutzen. So, was bedeutet das? Wir wollen diese Anlehnung an die wirkliche Welt, zum Beispiel durch Leder- oder Textureffekte, Stiche, Schatten und Reflexionen, einfach darauf verzichten. So, ein Beispiel dafür ist semantischer Zoom. Und der semantische Zoom ist ein leistungsstarkes Navigationstool. Damit können Sie eine Ansicht verkleinern oder herauszoomen, um eine Zusammenfassung des App-Inhaltes anzuzeigen. Im Gegensatz zu einem einfachen optischen Zoom können bei semantischen Zoom Daten alphabetisch nach Kategorie, chronologisch oder nach einem anderen Gruppierungsart gruppiert werden. So, aber semantische Zoom ist auf unserem Startbildschirm oder vielleicht ein Beispiel von diesen zwei Bildern hier. Es ist letztendlich nur Pixel auf einem Bildschirm. Und diese Zusammenfassung, Gruppierung und Navigation ist wirklich nur etwas, was auf dem Bildschirm passieren kann. Es gibt nicht in der realen Welt. So. So ein paar wichtige Punkte für wirklichen Digital. Seien Sie dynamisch und lebendig durch Kommunikation. Achten Sie auf eine schöne Typografie. Verwenden Sie kräftige, lebendige Farben und stellen Sie eine Verbindung mit der Cloud her, damit Ihre Benutzer stets miteinander verbunden sein können. Das nächste Prinzip und eigentlich das letzte ist gemeinsam gewinnen. Und bei diesem Prinzip geht es um, wie Sie Ihre App am besten in dem Ökosystem der Geräte und Formfaktoren einfügen können. Benutzer mögen Vertrautheit und möchten nicht für jede neue Oberfläche, mit der sie interagieren, eine neue Vorgehensweise erlernen. Nutzen Sie daher die gängige Plattform der Software und Dienste von Microsoft. Bauen Sie Ihre Benutzeroberfläche auf etablierten und häufig verwendeten Steuerelementen, Gesten, Interaktionsmustern, Animationen und Cloud-Diensten. Anders ausgedrückt, einfach: Sie müssen nicht das Rad neu erfinden. Ihre App ist eine App innerhalb eines Ökosystems und Apps können Informationen mit anderen Apps teilen, ohne etwas übereinander zu wissen. Zum Beispiel hier habe ich Internet Explorer 11 und es teilt Info mit einer Leseliste ab. Die Apps wissen nichts voneinander, aber sie implementieren den Teilen-Kontrakt, um dieses Szenario einfacher zu implementieren und vertrauter für den Benutzer. So, mit Hilfe von Charms und Contracts können unterschiedliche Apps miteinander auf vorhersehbare und vertraute Weise interagieren. So, wichtigste Punkten hier mit gemeinsam gewinnen. Nutzen Sie das UI-Modell. Arbeiten Sie mit anderen Apps, um Szenarien zu erstellen, indem Sie die App-Contracts teilnehmen. Und verwenden Sie die Microsoft-Tools und Vorlagen, um eine Konsistenz zu fördern. So, das war's erstmal für den Designprinzipien. Und wie ich vorher erwähnt habe, gibt es einige Richtlinien und Anleitungen rund um Design und Entwicklung für Windows Store Apps. Hier, ich gehe mal auf dem Windows Dev Center und zeige ganz kurz eigentlich einen super Überblick über das, was möglich ist. Hier sehen wir die Richtlinien für Windows Runtime Apps. Es gibt Sachen so rund um Animationen, Verträge in Charms, Steuerelemente und so weiter. Die Liste geht weiter und weiter. So, was alles möglich ist und die Dokumentation dazu. Sonst hier auf der Windows Dev Center gibt es viele Informationen so rund um erste Schritte, modernes Design. Es gibt auch eine super Galerie hier mit Inspiration für was möglich ist. Sonst für Inspiration kann man einfach die Microsoft-Apps anschauen. Was haben die gemacht? Wie haben sie Sachen implementiert? Und in Visual Studio gibt es einige Vorlagen mit ja, bestimmte Funktionen und Ideen für wie man ein Windows Store App machen kann. So, ich gehe mal zurück zu meinen Folien und zeige mal kurz die wichtigsten Links rund um Design. So, den Windows Design Center, das ist auf dem Windows Developer Center. Und dann auch den Link zu den Richtlinien für Windows Store Apps, das, was ich gerade gezeigt habe. So, Windows-Plattform-Funktionen. Während der Designphase sollten Sie sich überlegen, welche Plattformfunktionen Sie bereitstellen möchten. Machen Sie Plattformrecherche, um herauszufinden, welche Funktionen die Plattform bietet und wie Sie sie verwenden können. In diesem Modul werde ich über ein paar Plattformfunktionen reden, zum Beispiel Navigation, Ableisten und das App-Lebenszyklus. Navigation. Sie sollten den Inhalt Ihrer Windows Store App organisieren, sodass Benutzer mühelos und intuitiv navigieren können. Mit den richtigen Navigationsmustern können Sie die Navigationssteuerelemente einschränken, sodass die Benutzer auf den aktuellen Inhalt konzentrieren können. Die Navigation in Windows Store Apps basiert auf zwei Hauptmustern, so flaches oder hierarchisches. Und eine App kann eines dieser Muster oder eine Kombination aus den Mustern verwenden. So flaches Muster. Apps wie Spiele, Browser oder Dokumenterstellungs-Apps verwenden ein flaches Navigationsmuster, um dem Benutzer das Wechseln zwischen Seiten, Registerkarten oder Modi auf der gleichen hierarchischen Ebene zu ermöglichen. Im Gegensatz zu hierarchischen Mustern gibt es beim flachen Muster meist weder eine beständige Zurückschaltfläche noch einen beständigen Navigationsstapel. Der Wechsel zwischen Seiten erfolgt entweder über Direct Links, wie man hier in mit 1 sieht, oder über die Navigationsleiste, wie mit 2. Dieses Muster eignet sich am besten, wenn das Hauptszenario einen schnellen Wechsel zwischen einer kleinen Anzahl von Seiten oder Registerkarten beinhaltet, wie zum Beispiel bei Webbrowser-Apps wie Internet Explorer, E-Book oder Spielen. So, hierarchisches Muster. Dieses Muster erzeugt schnelle und flüssige Windows Store Apps. Und das sollte bekannt sein noch von die Designprinzipien. Es eignet sich insbesondere für Apps mit großen Inhaltssammlungen oder vielen unterschiedlichen Inhaltsabschnitten, die vom Benutzer durchsucht werden können. Die meisten Windows Store Apps verwenden ein hierarchisches Navigationssystem. Der Einstiegspunkt und Übersicht von einem hierarchischen Muster ist eine Hub-Seite. Und hier wird der Inhalt in einer horizontalen, schwenkbaren Ansicht dargestellt, in der Benutzer einen schnellen Blick auf Neuigkeiten und verfügbaren Elementen erhalten. Der Hub besteht aus verschiedenen Inhaltskategorien, die den einzelnen Bereichsseiten der App zugeordnet sind. Bereichsseiten sind die zweite Ebene einer App. Hier können Inhalte in jede beliebige Form dargestellt werden, die dem jeweiligen Szenario und den Inhalten des Bereiches am besten entspricht. Die Bereichsseiten enthält einzelne Elemente, die jeweils eine eigene Detailseite besitzen. Bereichsseiten bieten auch die Vorteile eines Panorama-Layouts und von Gruppierungen. Detailseiten sind die dritte Ebene einer App. Und hier werden die Details der einzelnen Elemente angezeigt. Das jeweilige Format kann je nach Art des Inhalts stark von anderen abweichen. Die Detailseiten enthält Details oder Funktionen zu Elementen. Detailseiten können umfassende Infos enthalten, aber auch ein einzelnes Objekt, wie zum Beispiel ein Bild oder ein Video. Windows Store Apps haben ein Window Frame Page Modell. In Windows 8 hat eine App nur ein Window oder Fenster. Aber in Windows 8.1 können Apps mehrere Windows haben. Und jede Window hat ein eigenes Frame oder Rahmen, Navigationsstapel und eine eigene Page oder Seite. Für Navigation ist primär die Frame-Klasse verantwortlich. Und sie implementiert Methoden wie Navigate, Go Back und Go Forward. Mit der Navigate-Methode wird Inhalt im Frame angezeigt. So, ein Page ist in einem Frame beinhaltet und ein Page ist die Sammeldatei und die assoziierte Code-Behind-Seite und enthält den Inhalt. Um zu einer Seite zu navigieren, rufe ich einfach die Navigate-Methode von dem Frame auf, wie man hier sieht, frame.navigate. Und das fügt die aktuelle Seite auf die Navigationsstapel und wir können auch zusätzliche Parameter an die neue Seite weitergeben. Wie man sieht, wir geben einen Typ über, Type of, anstatt eine Instanz oder ein URI von der aktuellen Seite. Das ist, weil eine Seite zwischengespeichert sein kann. Und mit Hilfe der Navigation Cache Mode Eigenschaft können Sie festlegen, dass eine Seite zwischengespeichert wird. So, es gibt in Visual Studio Navigationsunterstützung in Projekt- und Seitenvorlagen. Ich glaube, wir gehen einfach mal zu Visual Studio und erstellen ein neues Projekt und schauen wir das an. Ein neues Projekt. So, auf der linken Seite sehen wir jede Menge Vorlagen, so für verschiedene Sprachen und dann je nach Typ. Wir sind hier unter Visual Studio, Visual C Sharp, Store Apps und Universal Apps. Und ich glaube, ich werde einfach jetzt ein Hub App erstellen. So, jetzt haben wir unsere Hub App. Und hier in dem Projektmappen Explorer sehe ich ein Projektmappe mit drei verschiedenen Projekten. Das erste hier ist die Windows-Projekt, das zweite ist das Windows Phone Projekt und das dritte ist das Shared Projekt, wo die geteilte Code enthalten ist. So, wir gucken einfach mal die Hub Page von die Windows Projekt an. Und was wir hier oben links sehen, ist eine Zurückschaltfläche. Und in einige von diesen Projektvorlagen und auch in den Seitenvorlagen finden wir dieses Zurückschaltfläche. Die Schaltfläche würde so entworfen, dass sie noch sichtbar ist, wenn sie aktiviert ist. Das bedeutet, dass die Zurückschaltfläche wird nicht auf der ersten Seite sichtbar sein, aber auf jeden Fall auf alle weiteren. So, was haben wir denn sonst? Wir schauen die Code-Behind-Seite. Und hier gibt es jede Menge Navigation-Helper-Code. Hier ist die Methode dazu. Und ein Navigationshelfer implementiert so ein Ereignishandler für Navigate, Go Back und Go Forward, Maus- und Tastenkombination für die Navigation. Und Zustandsverwaltung für die Navigation und Verwaltung der Prozesslebensdauer. So, das ist dieses ist die Hub-Vorlage. Sie können es einfach anschauen, anpassen, genau das gleiche mit die Zeitenvorlagen. So, ich gehe mal kurz zurück zu meinen Folien. Dann können wir die wichtigsten Links rund um Navigation sehen, so Informationen zu Navigationsmustern und Navigieren zwischen Zeiten. So, als nächstes möchte ich über App-Leisten reden. Und eine App-Leiste ist ein Benutzeroberflächenelement zur Darstellung von Navigation-Befehlen und Tools. Eine App-Leiste kann oben oder unten auf der Seite angezeigt werden und ist standardmäßig verborgen und wird angezeigt und geschlossen, wenn der Benutzer mit der rechten Maustaste klickt, die Tastenkombination Windows plus Z drückt oder durch Wischen von dem oberen oder unteren Bildschirmrand macht. Die obere App-Leiste wird auch als Navigationsleiste bezeichnet, weil sich dort normalerweise die Navigationssteuerelemente von Apps befinden. Die untere App-Leiste wird auch als Befehlsleiste bezeichnet, weil dort in der Regel die Befehle von Apps untergebracht sind. Und die Navigationselemente und Befehle sind in der App-Leiste platziert, damit mehr Bildschirmfläche für die Inhalte Ihrer App zur Verfügung steht. In der Navigationsleiste befinden sich häufig Abschnitts- oder Kategorienbezeichnungen, Verknüpfungen oder vielleicht eine Vorschau der Inhalte von der Zielseite. Für das Design der App-Leisten sind Sie als Entwickler zuständig und Sie müssen selbst mit einer Implementierung der App-Leiste bereitstellen. Die untere App-Leiste ist für Befehle vorgesehen. Und die primären Befehle sind auf der rechten Seite von der App-Leiste und die sekundären Befehle auf der linken Seite. Das SAML-Framework stellt die Command Bar und App Bar Steuerelemente bereit, um die App Bar, um die App Leisten anzuzeigen. Wenn Sie die App Leisten anpassen möchten, wie mit benutzerdefinierten Inhalt, zum Beispiel Bilder, Status Leisten, Suchfelder und so weiter, Sie sollten die App Bar Steuerelement verwenden. Sonst verwenden Sie die Command-Bar-Steuerelement. Das kommt einfach mit viel Standard-Funktionalität mit. So, jetzt schauen wir einfach ein Beispiel an. Ich baue in Visual Studio schnell ein App-Bar ein. Dann können Sie sehen, wie einfach das ist. So, dann gehe ich zu meinem Visual Studio und ja, dann erstellen wir einfach ein neues Projekt. Like dieses Mal eine leere App. Und warten hier. Okay, dann nehmen einfach mal den Main Page. Mach es ein bisschen größer, sodass wir den Code besser sehen können. 150. Ja, so was ich machen möchte, ist eine Unter-App-Leiste, eine Befehlsleiste zu unserer App hinzufügen. Und um das zu machen, muss ich eine Bottom-App-Bar-Eigenschaft zu unserer Page zuweisen. So page.bottom-app-bar wird es so gemacht. Und dann muss ich die Command-Bar Steuerelement eingeben. Das ist die Variante, die einige Standardsachen schon gesetzt sind. Es gibt auch, wie gesagt, die App-Bar Steuerelemente, wo man viel mehr benutzerdefinierte Sachen machen kann. Aber für dieses Beispiel benutzen wir Command-Bar. Und in meinem Command-Bar kann ich dann verschiedene Buttons eingeben. Und da, die heißen App-Bar-Button. Und hier kann ich dann den Text setzen mit Label. Sagen wir als erstes Refresh. Und ich kann ein Icon eingeben oder das Bild. Icon auch. Refresh gibt es auch, glaube ich. Und ich schließe dieses Steuerelement ab. Das nächste, App Bar Button, Label. Wie wäre es mit Help? Icon. Help schließen. So, das sind jetzt unsere primäre Befehle auf der rechten Seite. Wenn ich möchte jetzt so sekundäre Befehle eingeben, da muss ich die Eigenschaft Secondary Commands für unsere Command Bar eingeben, wenn ich das richtig tippe. Secondary Commands. Gut, und dann innerhalb von diesen Tags kann ich dann unsere App-Bar-Buttons wieder eingehen. App-Bar-Button, auch wieder Label, Edit, Icon, Edit. Und dann nochmal ein App-Bar-Button, Label, Add, vielleicht Icon. Add gibt es auch. Und dann schließen. Was ich auch hier machen kann, ist ein Separator, so eine Trennung zwischen die zwei Bilder. App Bar Button Separator. Da. Ja, sonst kann ich es anders abschließen. Was ich hier habe, ist jetzt den Code für meine Unter-App-Leiste, aber wir haben keine Funktionalität dahinter. So vielleicht einfach für Refresh, um zu sehen, werden wir ein Klick-Ereignis hinfügen. Neue Ereignishandler. Ich klicke mal auf F12, um zu unserer Code-Behind-Seite zu gehen. Und dann kann ich den Code eingeben. Vielleicht einfach mal ein ganz normales Message-Dialog dafür benutzen, so var message dialog. Ja, hier habe ich nicht alle den richtigen Using Statements oben. Da muss ich Windows.UI.Popups und dann kriege ich den Message Dialog. Und dann kann ich meinen String eingeben. Sagen wir einfach Hallo Welt. muss immer in eine Demo geben, oder? Ja, so mit diesem Message-Dialog, es hat eine Show-Async-Methode dazu. So, das bedeutet, in unserer Methode brauchen wir den Schlüsselwort Async. Und hier unten können wir await benutzen, message-dialog und show async. So, was passiert denn? Diese Methode wird synchron abgespielt oder ausgeführt, bis die await kommt und dann wartet es auf den Benutzer, bis die was eingeben in den message-dialog. So, dann probieren wir es einfach aus. Ich drücke mal auf F5. Dann kriegen wir unseren kleinen leeren App ohne Seite. Aber wenn ich wische hier, dann kriege ich meine Unter-App-Leiste mit meinen Befehlen hier. Wie wir hier sehen, wir haben so die Sekundäre mit der Trennung da. Und wenn ich auf Refresh drücke, dann kriege ich auch meinen Message-Dialog und ja, quasi unsere App ist fertig. Wuhu! Okay, ich schließe es. Dann gehe ich mal zurück zu meinen Folien. Und ja, hier den wichtigsten Link rund um App-Leisten, weil es gibt einige empfohlene und nicht empfohlene Vorgehensweise, wie Sie App-Leisten implementieren sollten. Und mehr dazu können Sie auf der Richtlinien für App-Leisten-Seite lesen. So, das nächste Thema ist App-Lebenszyklus. Und Windows Store-Apps haben ein grundlegend anderes Laufzeitverhalten als klassische Anwendungen. Windows steuert selbstständig die Lebenszeit der App. So, hier ist ein Bild von dem App-Lebenszyklus. Die Aktivierung stellt den Beginn des App-Lebenszyklus dar. Eine App wird entweder ausgeführt, nicht ausgeführt oder angehalten. Apps können angehalten werden, wenn die Benutzer den App verlässt oder Windows in einen Energiesparmodus wechselt. Angehaltene Apps verbleiben im Arbeitsspeicher, sodass Benutzer schnell und zuverlässig zwischen angehaltenen Apps wechseln und sie fortsetzen können. Windows kann angehaltene Apps aber jederzeit beenden, um Arbeitsspeicher für andere Apps freizugeben oder um Energie zu sparen. Eine beendete App wird nicht weiter ausgeführt und aus dem Arbeitsspeicher entladen. So, hier ist ein anderer Blick drauf. Die App wird gestartet und dann ausgeführt. Wenn die App nicht mehr im Vordergrund ist, wird sie angehalten. Windows benachrichtigt Ihre App, wenn sie angehalten wird. Im Falle einer Beendigung erfolgt keine Benachrichtigung. Das bedeutet, Ihre App muss das Suspending-Ereignis behandeln und Ihren Zustand sowie Ressourcen und Dateihandles freigeben. Dafür hat die App maximal 5 Sekunden Zeit. Für eine App, die angehalten und anschließend fortgesetzt wird, ist kein zusätzlicher Code erforderlich, um den Eindruck zu erwecken, die App wäre ununterbrochen ausgeführt worden. Sie sollten das Resuming-Ereignis nur behandeln, wenn Sie die angezeigten Inhalte aktualisieren müssen. So, wenn Sie die Inhalte während des Anhaltens hätte ändern können, zum Beispiel vielleicht mit einem Nachrichtenfeed oder Standort des Benutzers. So, jetzt schauen wir ein Codebeispiel dafür an, für das App-Lebenszyklus und das Suspending-Ereignis. Ich gehe mal zu Visual Studio und öffne eine Projektmappe, die ich habe, mit vielen Projekten von diesem MVA-Kurs. Ich starte es einfach. Es ist ein ganz einfaches Projekt mit eigentlich nur zwei Textbox-Steuerelemente. Und die sehen genau gleich aus, aber was dahinter steckt, ist natürlich anders. Ich kann jetzt hier Namen eintippen oder was anderes. Luke und Leia, die ganzen Star Wars-Fans. Und was ich jetzt machen möchte, ist mein Projekt testen, ob es richtig verhält, wenn die App angehalten wird. Und wie machen wir das? Wir können das im Visual Studio machen. Wenn ich debugge, ich kann ein Suspending-Ereignis simulieren. Um das zu machen, brauche ich eine bestimmte Symbolleiste. Das ist die Debug-Speicherort. Das ist nicht standardmäßig aktiviert. So, wenn Sie es nicht sehen, dann müssen Sie einfach so eine rechte Maus Klick machen auf dem Symbolleiste oder über die Ansicht-Menüpunkt gehen und dieses Debug-Speicherort einfach aktivieren. So, das Wichtigste hier ist dieses Dropdown-Menü, die Ereignisse des Lebenszyklus. Und ich habe hier drei verschiedene Möglichkeiten: Anhalten, Fortsetzen, Anhalten und Herunterfahren. So, wird meine App wirklich zum Beispiel angehalten? Nein, eigentlich nicht, weil dann könnten wir nicht debuggen, weil wenn es angehalten wird, kriegt keine Prozessorenzeit und dann könnten wir nicht debuggen. Aber ich kann hier unten einfach mal einen Haltepunkt setzen. Das hier ist die Current Suspending Methode. Das ist, wo unser ganzer Code ist, für was sollte passieren, wenn unsere App angehalten wird. So, ich habe jetzt meine Haltepunkt. Ich kann jetzt mein Anhalten-Ereignis auslösen. Und wie man hier sieht, werden wir jetzt reinkommen. Ich steppe erstmal durch. Es ist oben gesetzt. Es sollte die Strategie File benutzen. Das ist quasi unsere Benutzerdaten, wird in einem Datei gespeichert. Was wir jetzt hier sehen, ist ein Deferral. Ein Deferral ist eine Unterbrechung. Es fordert, dass der Suspend-Vorgang für die App verzögert wird und die Unterbrechung ist für die maximale Zeit von 5 Sekunden oder bis die Deferral-Complete-Methode aufgerufen wird. So, wenn wir etwas Asynchrones machen, so zu einer Datei speichern oder auf einem Webservice speichern, dann sollten wir auf jeden Fall die Deferral benutzen. Ich kann hier einfach weiter durchklicken. Was wir hier sehen, es wird einfach zu diesem Datei einfach den Wert von der Textbox 1.txt hier gespeichert. Und dann am Ende Deferral Complete. So, um zu wissen, um zu sagen, hey, wir sind jetzt fertig mit unserer Speichern. So, unsere App ist jetzt angehalten. Ich kann es jetzt fortsetzen und dann können wir einfach kurz gucken, was denn passiert ist. Wie wird das jetzt gemacht mit dem Current Suspending? Das wird hier oben in den Main Page registriert. Wo die Main Page instanziert wird, dann wird die Current Suspending Methode registriert. Was gibt es denn sonst? Die Main Page Loaded, das ist, wenn unsere App gestartet wird, wird diese Methode aufgerufen und um unsere Daten von der Datei zu lesen. So, versuchen wir das. Ich mache dieses Haltepunkt hier unten erstmal weg und mache eins hier oben. Das ist schon wieder das Gleiche mit den Strategie mit der Datei. Aber was ich jetzt machen kann, ist unsere App anhalten und herunterfahren und dann wieder neu starten mit F5 und dann kommen wir erstmal zu unserem Haltepunkt und hier steppen wir einfach durch. Wie man sieht, es wird davon gelesen und wir nehmen einfach nur die Textbox 1.txt und schreiben es in der Textbox ein. Das ist natürlich für den Wert in Textbox 2 nicht optimal. Gehen wir kurz zurück, schauen wir es an. So, unsere Leer ist jetzt einfach verschwunden, weil wir haben nicht den Code in den Current Suspending Methode gehabt, um diesen Wert einfach zu speichern. Und dann ist auch nicht ausgelesen, als es wieder gelauncht wird. Und das muss man wirklich überlegen und darüber nachdenken, weil das ist einfach ein schlechtes Erlebnis für den Benutzer. So, ein kurzes Beispiel dafür. Ich gehe noch mal kurz zurück zu meinen Folien. Und hier ist eigentlich den wichtigsten Link rund um Ablebenszyklus mit weiteren Links, was man lesen kann rund um das Ablebenszyklus und Zustand. So, das war es eigentlich schon mal für Modul 1. Ich habe über das Windows Design Sprache, Design Prinzipien gesprochen, auch einige andere Plattformthemen zur Navigation, App-Leisten und das Ablebenszyklus. In Modul 2 werde ich über XAML reden, so die XAML-Syntax und XAML Layout Steuerelemente. So, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.